Wir lesen heute Abend aus Maleachi 3, Abvers 13. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht der Herr. Und ihr sprecht, was haben wir miteinander gegen dich beredet? Ihr sprecht, vergeblich ist es, Gott zu dienen, und was für ein Gewinn, dass wir seinen Dienst versahen und dass wir vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer umhergingen. Und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gottlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entkommen. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu Stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten und sie werden Asche sein unter ihr euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe. Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Der Herr korrigiert und bietet eine Perspektive, das hatten wir als Überschrift. Und wir haben uns an den zwei Abenden zuvor damit beschäftigt, dass der Zustand in den Tagen Maleachis, des letzten Schriftpropheten des Alten Testamentes, der heutigen Christenheit gleicht. Es sind Missstände, die haben wir vor Augen gehabt, die können wir in unserer Zeit wiederfinden. Und wir hatten ja durch 1. Korinther 10 angeregt, auch festgestellt, die Dinge sind ja für uns geschehen und auch geschrieben. Wir dürfen sie wirklich auf uns übertragen. Natürlich sprechen diese Verse an Israel, sind ja an Israel gerichtet, an Juda, an die Juden. Das ist ja deutlich, gerade auch in den letzten Versen, diese prophetische Perspektive. Wenn wir hier lesen von der Sonne der Gerechtigkeit in Vers 20, da geht es um die Erscheinung des Herrn. Es geht um Gericht, um den Tag des Herrn, um das Gerichtshandeln. Aber was ähnlich ist, die traurigen Zustände, die angesprochen werden, die der Herr nennt, sie werden beendet durch das Kommen des Herrn, das wir in Kapitel 3 gestern Abend vor Augen haben. Und das ist auch so in unserer Zeit. Wir haben uns erinnert an die letzten 4-Cent-Schreiben, wo das genauso ist, wo deutlich wird, eine gesamte Umkehr der Christenheit ist nicht erwartbar. Und die Lösung ist das Kommen des Herrn. Und wie er wirkt, wie er diese Dinge handhabt, das haben wir gesehen. Auch nochmal kurz als Erinnerung, die Klage des Herrn über das Tun der Priester, über die Opfer, die nicht seinen Vorstellungen entsprachen, von denen er sagt, ich habe kein Gefallen an euch. 1 Vers 10 hatten uns erinnert an unseren Opferdienst oder unsere Anbetung, an die geistlichen Schlachtopfer, an das Niveau, das sie haben sollen. Und die Frage, was bedeutet uns das noch? Und es könnte jetzt der Gedanke aufkommen, ja, wenn alles so schwach ist, dann müssten wir vielleicht doch unsere Ansprüche senken. Dann sollten wir gewisse Großartigkeiten vielleicht nicht mehr so in den Vordergrund schieben, sondern nur noch praktisch bleiben, lebenspraktisch. Das ist nicht die Lösung, keinesfalls. Sondern diese hohen, herrlichen Dinge, die wir in der Bibel finden, die wollen wir festhalten, verkündigen, praktizieren, denn es gehen von diesen den geistlichen Schlachtopfern Impulse aus, das haben wir gesehen, die auf das ganze Volk wirken, das hatten wir in Kapitel 2, und vor allen Dingen auch die moralische Konsequenzen haben. Das, was wir dann gefunden haben, auch in puncto Traurige Zustände in der Ehe, bei der Partnerwahl, das hängt zusammen. Das ist ein Gesamtkomplex. Das Kommen des Herrn und auch sein Handeln, natürlich auch in der Zukunft, darüber haben wir gesprochen, die Art und Weise, wie er läutert, wie er richtet, wie er erzieht, das kennen wir, diese Dinge hatten wir vor Augen. Und die Appelle, doch gerade auch im Kapitel 3, Vers 10, wir haben das gesagt, in das Haus Gottes etwas hineinzubringen, zu investieren, das muss uns etwas bedeuten. Und wir wollen uns in diesem Lichte sehen und fragen, was können wir dazu beitragen, was können wir tun? Wir hatten in den ersten Versen, die wir gelesen haben, nochmal eine Bestandsaufnahme der damaligen Situation. Auch da kommen Gedanken vor uns, die wir kennen. Wenn er sagt, eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, und dann wieder diese freche Frage, das ist die 10., was haben wir miteinander gegen dich beredet? Und dann die merkwürdige Aussage, vergeblich ist es, Gott zu dienen, und was für ein Gewinn, dass wir seinen Dienst versahen. Das ist die üble Art und Weise, diese Dinge zu reden, zu sehen von dem damaligen Volk Gottes, das dem Namen nach Volk Gottes war, mit dem Herzen nicht dabei. Und das kennen wir, dieses Zweckdenken, was für ein Gewinn, dass wir seinen Dienst versehen. Vergeblich ist es, Gott zu dienen, was für ein Gewinn. Das kennzeichnet unsere Zeit, dass alles jetzt irgendwie unter Nützlichkeitserwägungen gesehen wird. Das ist ein gesellschaftlicher Trend, der auch uns erfassen mag. Das könnte sein. Also man klagt darüber in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, wir sind ja doch immer noch eine christlich geprägte Gesellschaft, dass zum Beispiel das ehrenamtliche Engagement nachlässt. Und die Regierung legt Programme auf, um das zu stärken. Es war, kann mich noch an die Zeit erinnern, vor 30 Jahren und auch etwas länger, als unsere Kinder zur Schule kamen, vollkommen normal, dass auf Elternabend eine große Bereitschaft war, sich wählen zu lassen für die Klassenpflegschaft und ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Es gab regelrechte Wahlkämpfe, ja. Da waren 4, 5, die das gerne werden wollten. Heute ist das ein Problem, jemand zu finden. Es will niemand mehr. Die Vereine klagen, es will niemand mehr ehrenamtlich etwas übernehmen, sich einbringen, selbstlos etwas zu tun. Man fragt, was bringt das? Hat es einen Nutzen für mich? Habe ich was davon? Die Gesellschaft wird egoistisch. Und das ist ein Problem natürlich auch für Christen, dass man das nur unter diesen Aspekten sieht. Und die Versammlung Gottes auch am Ort, die braucht Gläubige, die mit ihren Gaben einander dienen. So wie wir das im Neuen Testament lesen, je nachdem man jeder von uns eine Gnadengabe empfangen hat. Und das ist vielfältig. Da werden Gläubige gebraucht, die bereit sind, Dienste zu tun. Vielfältig. Da müssen auch praktische Arbeiten gemacht werden. Ja? Wie schön, wenn das bei uns noch da ist und wir nicht fragen hier, was für ein Gewinn. Aber wohlgemerkt, wir sollten auf der Hut sein. Wir stehen in Gefahr, von diesem Zeitgeist gepackt zu werden. Das irgendwie für normal zu halten, das so zu machen. Und wie schlimm, wenn dem Teufel gelingt, uns da zu verführen und uns in irgendeiner Weise in dieses Fahrwasser zu bringen. Und das Volk damals in diesem niedrigen Zustand sprach so. Und es ist ernst für uns. Wir wollen uns wirklich ermutigen, die Sache des Herrn ernst zu nehmen, mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir haben, zu arbeiten, uns einzubringen, das zu einer Herzenssache werden zu lassen. Und diese Frage, was für ein Gewinn, wie furchtbar. Natürlich, unsere Gesellschaft tickt so. Die ist wahrhaftig so ausgerichtet, aber wir sollten uns hüten, in diese Richtung nur zu denken. Also alle diese Dinge werden ernst vorgestellt, es wird ernst gewarnt. Und jetzt Vers 16, 3 Vers 16. Es ist interessant, es gibt viele interessante 3 Vers 16 Verse, nur kurz erwähnt. Obwohl die Kapiteleinteilung und Verseinteilung nicht inspiriert ist, aber doch kennen wir viele. 3 Vers 16 Stellen. Hier ist auch eine, die ist sehr bemerkenswert. Ihr habt gemerkt beim Lesen, da unterredeten sich miteinander, dass hier auf einmal sprachlich etwas ganz Besonderes vor unsere Augen tritt. Wir haben in dem ganzen Propheten Malachi wenige Texte, die in der Vergangenheitsform geschrieben sind. Es gibt einige, zum Beispiel Kapitel 2, das haben wir nicht thematisiert, wo von dem Bund mit Levi gesprochen wird. Ja, das ist weit in der Vergangenheit gewesen, dieser Bund mit Levi. Aber so wie es hier vorgestellt wird, vor allen Dingen durch das Wörtchen da, Das zeigt, jetzt kommt ein geschichtlicher Bericht aus dem Volk Gottes. Man sagt ja im Allgemeinen, das letzte geschichtliche Buch des Alten Testamentes ist Nehemia. Er berichtet von Dingen, die tatsächlich geschehen sind. Und bis dahin können wir die Geschichte des Überrestes, kann man sagen, der Zurückgekehrten noch verfolgen und wissen einiges Geschichtliches. Aber hier kommt jetzt in diesem Propheten doch nochmal ein kurzer geschichtlicher Abriss. Da unterredeten sich miteinander, das ist ein Bericht über ein Geschehen. Der Geist Gottes spricht jetzt nicht in der Zukunftsform, wie sonst immer, wenn er sagt, zum Beispiel Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist Zukunftsperspektive. Hier wird berichtet, und das ist sehr schön, das Reden Gottes durch Maleachi hat eine Wirkung. Das hat zu einer Reaktion geführt. Und die wird hier berichtet. Da heißt, als Reaktion auf das Geschehene, wie schön, dass es Gläubige gab damals, Menschen aus dem Volk, die nahmen das ernst. Ein Überrest. Wir hatten den Überrest des Geistes vorher schon. Und das ist so ein Grundgedanke auch bei Maleachi. Es gibt sie. Es gibt die wenigen, vielleicht, es werden keine Zahlen genannt, die das ernst nehmen. Und es muss unser Herz schlagen, dass wir sagen, ja, das wollen wir auch. Es ist alles so ähnlich wie hier beschrieben, auch in unserem Umfeld, in den christlichen Gesellschaften, in der Christenheit. Aber wir möchten dem entsprechen. Ohne Hochmut, ohne etwas Großes von uns zu halten. Es hat uns getroffen und angesprochen. Wir wollen das sein und wir wollen so leben. Und was haben diese Einzelnen getan, die hier jetzt vorgestellt werden? Wohlgemerkt ein Überrest. Wie wird er beschrieben? Und dann stellen wir fest, wir entdecken hier Merkmale, die uns auch an andere Textstellen erinnern. Vieles von dem, was hier gesagt wird, ist sehr ähnlich wie das, was wir von Philadelphia lesen in Offenbarung 3. Ähnliche Merkmale, das heißt, der Überrest ist immer von gewissen Dingen gekennzeichnet, die für den Herrn sehr wertvoll sind, die beglückend sind, die unsere Herzen ansprechen. Und wie schön, wenn wir sagen, ja, das will ich auch. Da will ich zugehören. Natürlich, es werden wenige sein. Und wenn man das mit Philadelphia vergleicht, du hast eine kleine Kraft, wird dort gesagt, aber hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet, dann muss man sagen, über diesen Überrest könnte man quasi drüber schreiben, schwach, aber treu. Schwach, aber treu. Und ich möchte das auch gerne mal als Überschrift hier über diese Verse, schwach, aber treu. Und frag dich mal, spricht das unser Herz an? Oder wollen wir was ganz anderes? Natürlich, schwach, richtig, eine Minderheit. Nicht die große Masse, nicht die Mehrzahl. Keine Massenveranstaltung. Da unterreden sich miteinander, die den Herrn fürchten, das war keine riesen Massenveranstaltung mit irgendeiner Wahnsinnsshow. Nein, keine Ahnung, wie viel das waren. Schwach, aber treu. Fragen wir uns, geht das mir ans Herz? Das will ich auch. Schwach, richtig, sind nicht stark. Wir sind die Kleinen der Erde. Wir sind nicht die Influencer und diejenigen, die irgendwo die Dinge vorantreiben, aber treu. Und der Herr, der würdigt das. Sie unterredeten sich miteinander, sie waren keine Einzelkämpfer. Ja, sie waren keine, die sagten, ach, ich bin der Letzte noch. Also das erlaubt der Herr uns nicht. Wir denken, dass Elia so gesprochen hat, ich allein bin übrig geblieben. Und dass Elia so gesprochen hat, das ist bemerkenswert, das hat der Herr ihm sehr übel genommen. Im Römerbrief lesen wir, dass er gegen das Volk auftritt. Und es ist uns ja bekannt, dass von den alttestamentlich Gläubigen im Neuen Testament nie eine Sünde oder ein Verfehlen, ein Versagen berichtet wird. Nur von Elia. Also das war wohl so schwerwiegend, dass Elia so sprach. Das kann es nicht sein. Also unser Gedanke muss nicht sein und darf nicht sein, dass wir sagen, es wird immer schlimmer und ja, dann bin ich eben zu guter Letzt nur noch mit meiner Frau zusammen. Nein, es unterredeten sich miteinander. Es waren mehrere, ja. Also sie unterreden sich auch. Sie kennen sich. Sie haben Kontakte. Sie tauschen sich aus. Das ist Überrest, die den Herrn fürchten, Gottesfurcht. Sie fürchten den Herrn. Der bedeutet ihnen was. Messen wir uns doch daran. Der Herr merkte auf. Auch er bemerkt, das Merken auf ist aktiv. Er hat bewusst dahin geschaut. Ich sage das mal mit meinen Worten. Ach, interessant. Das sind welche, die wollen. Wie schön. Er hörte, ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten. Natürlich braucht Gott kein Gedenkbuch, um die Dinge jetzt zu behalten, aber er meißelt es gewissermaßen in Stein. Er sagt, das ist es wert, vermerkt zu werden als Dokument, als Urkunde. Diese wenigen, die treu sind, die bedeuten mir was. Das sind bemerkenswerte Aussagen. Was sind es für Menschen? Für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Wir hatten an Philadelphia erinnert, Wort bewahrt und Namen nicht verleugnet. Ja, der Name ist Ausdruck der gesamten Herrlichkeit. An diesem Namen wollen wir festhalten. Ich möchte das kurz mal praktisch sagen, bezogen auch auf die Aussagen, bei was Philadelphia betrifft. Das Wort bewahren ist natürlich ganz klar. Wir finden später in Vers 22 das Gesetz Moses, der Appell, das Gesetz Moses, des Gesetzes Moses zu gedenken. Das war damals ein Gesetz, ein Text, ein Wort, das vor 1000 Jahren oder 1000 Jahre vor Malachi niedergeschrieben wurde. Und der Herr sagt, das ist die Grundlage. Die gibt nicht auf. Das mag 1000 Jahre alt sein, aber darum geht's. Und den Namen achten oder den Namen nicht verleugnen. Ja, fragen wir uns, was ist der Name? Man stellt fest heute, dass der Name des Herrn Jesus offenbar ein immer größeres Tabu wird. In vielen christlichen Kreisen spricht man nur noch über Gott. Man wagt es scheinbar nicht mehr, den Namen Jesus auszusprechen. Und das ist auch in Publikationen so, christliche Bücher aus allen möglichen merkwürdigen Verlagen, Gott und die Arbeit und mit Gott den Tag beginnen und so weiter. Ja, also man schämt sich scheinbar des Namens Jesu und der Name heißt Herr Jesus. Wie schön, dass wir das noch sagen. Und das wollen wir nicht aufgeben. Er ist unser Herr. Es ist der Herr Jesus. Wir reden hochachtungsvoll von ihm, von diesem wunderbaren Herrn. Das Kennzeichen denen den Überrest. Sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Natürlich Perspektive, Tag des Herrn, Gericht, Sonne der Gerechtigkeit, zukünftiges Handeln vor dem Reich und dann Beginn des tausendjährigen Reiches, das ist eben hier klar. Aber auch zu uns spricht das Ganze. Sie werden mir zum Eigentum sein, dass die Anmerkung sagt, ein Sondereigentum. Der Herr sagt, die sind mir wertvoll, die bedeuten mir was. Wir alle haben Eigentum, natürlich, aber ich denke, wir haben auch alle ein Sondereigentum. Ein befreundetes Ehepaar hat vor etwa einem Jahr das Haus geräumt, um in eine sehr kleine Altenwohnung zu ziehen und das war eine Herausforderung. Ja. Sie mussten sehr, sehr viel abgeben, entsorgen und so weiter, aber es gab Dinge, von denen haben sie sich nicht getrennt. Und das ist bei uns allen so. Jeder von uns hat Dinge, da wird er sagen, ja, auch wenn ich vielleicht jetzt reduzieren muss und muss viel wegwerfen, verschenken, wie auch immer, das muss ich behalten. Das bedeutet mir so viel, ist ein Sondereigentum, würde ich nie abgeben wollen, da kann kommen, was will, das ist mir so wertvoll. Ja, das ist der Überrest in den Augen des Herrn, ein Sondereigentum. Und er wird sie verschonen, sagt er. Und diesen Unterschied wird man sehen, denn er handelt mit ihm. Das ist eine wunderbare, schöne Perspektive, auch bei den Gerichten, die kommen werden. Ja, sie werden kommen. Sie sind, das ist, was hier steht, ist in Übereinstimmung mit vielen anderen Aussagen des Alten Testamentes. Es wird nochmal Elia angekündigt, ehe der Tag des Herrn kommt. Das ist zu viel, um das alles zu erläutern. Wir haben ja Mose erwähnt, diese beiden Männer von Bedeutung, die wir natürlich vom Grundsatz her, vom Charakter her, auch in Offenbarung 11 in den beiden Zeugen finden. Es sind Geschehnisse der Zeit, die das Volk Israel oder das Volk der Juden erleben wird, vor dem Reich, die Gerichtshandlungen und dann eben auch der Eingang ins Reich. Es unterscheidet sich vieles von uns. Dieses Buch endet mit einem Bann und die Offenbarung endet mit Gnade. Das ist also ein deutlicher Unterschied. Und was wir erwarten, das ist nicht die Sonne der Gerechtigkeit, sondern den Morgenstern. Damit endet auch die Offenbarung. Wir sehen schon die Unterschiede, die müssen wir kennen. Aber es geht doch um eine geistliche Unterweisung und es geht darum, dass uns das ja zu Herzen geht, was er hier vorstellt. Also, sehr wertvoll für ihn sind diese wenigen, die treu sind, schwach und treu. Wunderbares Prädikat. Wirklich, das ist eine Auszeichnung, das ist keine Abwertung, schwach und treu. Die bedeuten ihm etwas, die wird er führen, die wird er schützen, für die sorgt er. Und das ist ähnlich wie heute auch. Wir hatten den Begriff schon Überrest im Überrest, das sehen wir auch hier. Denn die Zurückgekehrten aus Babylon waren ein Überrest und dann wiederum Versagen und wiederum nur wenige, die treu folgten. Ja, das sind Fakten. Wir müssen sie so zur Kenntnis nehmen. Aber für den Herrn bedeuten sie viel. Und diese wenigen, ja, auf denen ruht sein Wohlgefallen, die schaut er an und die segnet er und die bewahrt er. Jetzt kommt noch etwas ganz anderes. Das habe ich so auf dem Herzen mal zu sagen. Es wird ja vielfach gesagt, ja, damit endet das Alte Testament und dann kommen die 400 Jahre des Schweigens. Und es ist wahr, die dann folgenden oder 430 Jahre, Maleachi wird so 430 vor Christus datiert, bis zum Kommen des Herrn, bis zum Auftreten von Johannes dem Täufer. Wir hatten das ja erwähnt gestern Abend, Kapitel 3, dieser Bote und auch die Zitate im Neuen Testament. Da finden wir übrigens diesen Überrest wieder. Da finden wir Menschen wie Elisabeth und Zacharias. Wir finden, dass Zacharias auch zu dem Volk sprach, von dem, was er erfasst hatte. Wir sehen von der Unterredung zwischen Maria und Elisabeth. Wir sehen eine Prophetin Anna. Wir sehen auch einen Simeon. Das ist alles jetzt in Lukas 1. Und wir lesen dann auch zum Beispiel von der Prophetin Anna. Sie trat, das ist Kapitel 2, Vers 38, sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem. Also da sehen wir den Überrest, den gab's. Man kannte sich, man hat sich unterredet, man hat sich ausgetauscht, man hat sich gestärkt auf dem Weg. Und jetzt überlegt mal, mehr als 400 Jahre nach diesen letzten Worten von Maleachi ist dann dieser Zustand geblieben. Man sagt mehr als 400 Jahre des Schweigens. Die Schrift berichtet jetzt nicht geschichtlich über diese Vorkommnisse, aber sie berichtet sehr wohl, was in dieser Zeit passiert ist. Das wollen wir nur ganz kurz mal anschauen und sehen, wie großartig der große Gott gehandelt hat. Und zwar, wir haben das ja vor einigen Jahren auf der Konferenz Dillenburg-Hückeswagen gesehen, in Daniel 11 wird diese Zeit, die jetzt kommt, in einer damaligen prophetischen Schau beschrieben. Das, was dort steht, war damals, als es beschrieben wurde, Zukunft. Und heute ist es Vergangenheit. Wir können das heute aus der Rückschau sehen. Wir schlagen mal Daniel 11 auf, den Vers 3. Und wollen ganz kurz mal noch einen Blick auf die Geschehnisse werfen. Daniel beschreibt vier große Reiche. Man sagt auch die Weltreiche. Sie heißen deshalb so. Die Assyrer zählten nicht dazu. Es begann mit Babylon. Sie heißen also aus einem ganz bestimmten Grund heißen sie Weltreiche. Wenn man, soweit man das nachvollziehen kann, auch aus der Geschichte, diese Weltreiche mal aus einer Karte herausschneiden würde, die Ausdehnung der Reiche, da wird man sehen, Babylon, und dann die Medo-Perser, dann die Griechen und die Römer, immer ein wenig anders gelagert, im Mittelmeerbereich, auch nach Osten und so weiter. Wenn man sie übereinander legen würde, diese Blätter, würde man sehen, die vier Reiche haben eine Schnittmenge. Alle vier beinhalteten Israel. Und das tat Assyrien nicht. Assyrien hat nicht Israel beherrscht. Der Assyrerkönig hat zwar das Nordreich weggeführt, aber diese vier, die beinhalten Israel. Sie regierten über Israel. Und deshalb sind sie von Bedeutung. Und Daniel beschreibt, dass Babylon als erstes Reich, auch in diesem Bild, das Haupt von Gold ist. Er beschreibt dann die Medo-Perser, die kommen würden. Und er hat sie noch erlebt, wie sie dann auftraten. Und die folgenden zwei Reiche, Griechenland und Rom, beschreibt er. Er nennt auch Griechenland mit Namen. Das haben wir in Daniel 11. Und diese Zeit, die begann, nachdem Maleachi gesprochen und geschrieben hatte. Daniel 11, Vers 3. Nachdem noch Könige in Persien auftreten werden, das ist in Vers 2, sagt der Prophet, ein tapferer König wird aufstehen Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert, nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat, denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Wohlgemerkt, was jetzt kommt in Kapitel 11 bis Vers 35, ist heute geschehene Geschichte. War damals noch zukünftig. Und der Geist Gottes beschreibt jetzt, nachdem Malachi geschrieben hatte und seine Botschaft abgegeben hatte, in diesen sogenannten 400 Jahren des Schweigens würden die Dinge passieren, die ab Daniel 11, Vers 3 bis Daniel 11, Vers 35 beschrieben werden. Man könnte, wenn man ein Geschichtsbuch über diese Zeit nimmt und das neben die Bibel legt, feststellen, aha, das ist der und der ist hier beschrieben und der ist dort und das ist geschehen. Ganz kurz nur, was in Vers 3 beschrieben steht, was wir gelesen haben, das ist Alexander der Große. Das wissen wir. 356 vor Christus, also so ungefähr 50, 60, 70 Jahre nach Malachi, trat dieser Mann auf. Bis dahin regierten die Medo-Perser, oder besser die Perser. Ein riesiges Reich im Osten von Griechenland, scheinbar unbesiegbar, machtvoll. Und dann wird Alexander der Große geboren. Und das ist eine unglaublich faszinierende Person. Und man kann in ihm nur das Wirken Gottes sehen. Also was er geleistet hat, ist übermenschlich. Man fragt sich, wie kann das sein? Als ganz junger Mann, mit etwa 20, übernimmt er ein kleines Königreich von seinem Vater in Griechenland, Mazedonien, ein sehr kleines Reich. Sehr früh wird er unterwiesen durch seinen Vater von griechischen Philosophen in Mathematik, in Sprachen. Er bekommt eine gediegene Bildung. Und sehr früh erweist er sich als überaus begabt, und fängt dann an, als er die Herrschaft als ganz junger Mann übernimmt, eine Armee aufzubauen. Ein ganz kluger Taktiker. Und er stellt sich als ganz junger Mann gegen die Perser. Es ist unfassbar, dass er das wagt. Mit einer deutlich kleineren Armee. Wir kennen das noch, die Eltern. Früher lernte man das ja so in der Schule mit Reimen auswendig. Ich kann mich noch erinnern. 333 bei Issos Keilerei. 333 vor Christus bei Issos in einer Schlacht gegen die Perser, die eine 8- bis 9-fache Überlegenheit hatten. An Material, an Menschen, in allem. Alexander besiegt sie. Also, es ist nicht zu glauben, dass er das schaffte. Besiegt sie, vernichtet sie gewissermaßen, treibt sie vor sich her und innerhalb kurzer Zeit erobert er das Persische Reich nach Osten. Und zwar bis nach Indien, bis an den Indus. Wenn man auf der Karte schaut, das ist Luftlinie 7 bis 8.000 Kilometer von Griechenland weg. Auf dem Pferd zurückgelegt. Ja, die hat er geritten. Und das ist bestimmt auf dem Boden 10.000 Kilometer gewesen, durch Länder, die heute Pakistan heißen oder Afghanistan. Natürlich auch die Türkei und so weiter. Bis an den Indus hat er alles erobert, was sich ihm entgegenstellte. Sehr klug hat er verwundete Soldaten oder Beschädigte zurückgelassen in den persischen Städten, hat sie mit Einheimischen verheiratet, hat die griechische Kultur installiert, griechisch als Weltsprache oder als Sprache eingeführt, Verwaltung, klug den Nachschub organisiert. Und in kurzer Zeit, er hat ungefähr knapp 10 Jahre, etwas über 10 Jahre nur agiert, in kurzer Zeit wieder zurück nach Griechenland, wieder 7.000-8.000 Kilometer Luftlinie und dann nach Süden, Israel, Ägypten. Er hat sich zum Pharao ausrufen lassen. Die Stadt Alexandria ist nach ihm benannt. Also eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ein junger Mann mit solchen Fähigkeiten und Möglichkeiten in kürzester Zeit ein Weltreich schafft, nämlich das griechische Weltreich. Und das wird hier beschrieben. Ein tapferer König wird gesagt. Und wir wissen natürlich, diese Tapferkeit, diese Fähigkeiten, die hat er hergewirkt. Gott schreibt Geschichte. Er hat Großes vor. Und auch in diesen 400 Jahren hat er Großes gewirkt. Und dann auch klar beschrieben, sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert. Alexander starb mit 33 Jahren. Plötzlich. Und das gesamte Reich wurde auf 4 Generäle, auf die Diadochen aufgeteilt, von denen nur der im Norden und der im Süden weltpolitische Bedeutung hatten. Im Norden, er wird später genannt der König des Nordens, im Süden der König des Südens, in Ägypten. Und dann gab es eine lange Zeit, es wird auch hier gesagt, wird nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden, Vers 4, aber nicht für seine Nachkommen. Er hatte einen jungen Sohn, Herkules, der ging leer aus, war auch zu jung. Ein weiterer Sohn war wohl noch unterwegs, seine Frau war schwanger. Die wurden nicht bedacht. Ich glaube, Herkules ist ermordet worden. Und diese vier Generäle haben das übernommen, zwei von Bedeutung. Und was jetzt kommt, ab Vers 5, können wir nicht ausführlich betrachten, das hatten wir auf der Konferenz getan, das ist genau das, was die Geschichte beschreibt. Ich meine, 6 syrische Kriege fanden statt, immer wieder zwischen Nord und Süd. Immer wieder vom Norden Angriffe auf den Südkönig und umgekehrt Intrigen, Lügen, Pakte, die man abschloss, wie eben Politik geht. Und was schlimm war, Israel lag dazwischen, ja, hat das immer mitgemacht, hat unsäglich gelitten. Wenn diese Armeen aufmarschierten, die marschierten durch Israel. Das kann man sich vorstellen, wenn eine Armee hier durch Mülheim ziehen würde, die brandschatzt, die mordet, die alles plattwalzt, was sich entgegenstellt. Das Volk hat unsäglich gelitten in diesen Jahren, in diesen ganzen Geschehnissen. Und dann wird beschrieben, 11 Vers 21, ganz kurz erwähnt, dass ein Verachteter aufsteht. Auch das ist ein Antiochus, der vierte Epiphanes aus dem Norden, der am römischen Hof als Geisel gehalten wurde und dann zurückkehrt und die Macht übernimmt. Und das ist ein sehr, sehr übler Mann gewesen mit großem Machtanspruch, der dann auch in Israel oder im Land Israel für Übles gesorgt hat. Lesen nur mal den Vers 30 vor. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, die den Heiligen Bund verlassen. Das heißt, auch im Land gab es viele, viele Untreue, die auch den Bund mit Gott nicht mehr akzeptierten. Und was dann war, Vers 31, sie werden das Heiligtum, die Festung entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Das hat Antiochus Epiphanes gemacht mit Juden, die mit ihm paktierten. Den Tempel entweiht, das Opfer abgeschafft. Das sind alles natürlich schon Vorboten eines viel schlimmeren Geschehens, was noch heute zukünftig ist, wenn der Antichrist das auch tun wird. Jemand schreibt auch, Antiochus Epiphanes hätte im Tempel ein Schwein geopfert. Also furchtbare Dinge, furchtbar. Das Volk hat Furchtbares erlebt, hat gelitten, hat Demütigungen erlebt. Und dann, Vers 32 ganz kurz, da heißt es auf einmal, und diejenigen, die gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Das ist dieser Antiochus Epiphanes. Und dann, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stärker weisen und handeln. Da sehen wir den Überrest, den Gott in diesen ganzen Jahren erhalten hat. Denken wir nochmal an Maleachi 3, die sich da unterredeten, die den Herrn fürchteten. Jetzt wissen wir aus der Geschichte, was hier geschehen ist. Da war ein Priester namens Mattathias, mit seinen 5 Söhnen, der sich dagegen stellte. Wie wird er hier genannt? Das Volk, das seinen Gott kennt. Vers 32 am Ende ist doch interessant, nicht wahr? Ein einzelner Mann mit 5 Söhnen, der in diesem Moment das nicht mehr hinnehmen kann, dass so gegen den Gott des Himmels gehandelt wird und dass aus dem eigenen Volk viele, viele paktieren, der stellt sich dagegen. Und der Herr sagt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Tatsächlich ist es folgendes passiert, ein Aufstand, der Makkabäer-Aufstand, ist ja sehr bekannt, das ist auch unter den Juden sehr wichtig heute noch. Makkabäer ist ein wichtiges Wort, Maccabi, Berlin ist ein Fußballclub und so weiter. Ja, das wird aufrechterhalten. Dieser eine Mann hat sich dagegen gestellt, viele schlossen sich ihm an und für viele, viele Jahre haben sie den Tempel gereinigt, haben einen großen Bezirk erobert und sich widersetzt und sind Gott treu geblieben. Bemerkenswert, was der Herr wirkt. Aber sehr schön die Sprache, die hier geführt wird. Das Volk, das seinen Gott kennt. Natürlich, das Ganze wurde letztendlich auf Dauer auch nicht aufrechterhalten. Die Römer spielten noch mit, sie werden auch hier erwähnt. In Vers 30, Schiffe aus Kittim werden kommen. Tatsächlich ist es so gewesen, einfach gesagt, die griechische Regierung, die griechische Herrschaft wurde schwächer und die römische wurde stärker. Rom hat in diesem Sinne jetzt nicht Griechenland vernichtet, sondern einfach dominiert. Und das war in den 400 Stundenjahren, den sogenannten. Also das Wort Gottes schildert das. Ich sage nochmal, wenn man die ganzen Dinge liest aus den Versen, die wir nicht gelesen haben, staunt man über die Präzision. Das Volk Israel, das Land Israel wird genannt das Land der Zierde in Vers 16. Und es hat furchtbar gelitten, immer wieder Aufmärsche, immer wieder Schlachten, immer wieder zwischen den, immer wieder Spielball fremder Mächte. Was ich sagen will, es waren immer Treue da. Es war immer der Überrest da, den Gott erhielt. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Und das darf uns ermutigen, bei allen Turbulenzen treu zu bleiben. Und wir schauen mal ganz kurz nach Matthäus 1. Ich lese Matthäus 1 ab Vers 13. Zerubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Azor. Azor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Elihud. Elihud aber zeugte Eleazar. Eleazar aber zeugte Matan. Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde. Achten wir, es wird nicht gesagt, dass er Jesus zeugte. Ja, das ist sehr bedeutsam. Aber ihr habt gemerkt, hier tauchen 9 Männer auf. Der 10. ist Josef, den kennen wir. 9 Männer, die werden nur namentlich erwähnt, von denen finden wir nichts in der Bibel. Es beginnt mit dem Sohn Zerubabels, Abihud. Zerubabel ist sehr bekannt. Esra und Nehemia berichten über ihn. Über diesen 9 können wir nichts Genaueres sagen, ausführlich. Ich sage der Vollständigkeit halber dazu, wir finden in Lukas 3 auch ein Geschlechtsregister, auch wo Zerubabel auftaucht, aber ein anderer Sohn genannt wird, eine andere Linie. Es ist die königliche Linie, die hin zu Josef und Maria führt. Man geht davon aus, dass das Geschlechtsregister von Josef ist und in Lukas von Maria, ist aber nicht ganz klar, ist auch nicht so wichtig. Und dort werden natürlich andere Namen genannt, weil das ja eben so ist bei Linien in einer Familie. Jeder von uns hat 2 Großväter und 4 Urgroßväter und 8 Urgroßväter und so weiter. Das geht auseinander, ja. Ist aber eine Linie, eine königliche Linie. Und diese 9 Männer, die wir hier genannt haben, die haben in diesen 400 Jahren gelebt. Die waren treu, mit Sicherheit. Sie sind offenbar nicht weggelaufen. Sie haben sich nicht ihrer Verantwortung entzogen. Was wir sagen können, das wird auch hier vorgestellt, sie haben geheiratet, sie haben Kinder gehabt, zumindest jeweils einen Sohn, haben ihn großgezogen und haben das verwirklicht, was wir gestern Abend vor Augen hatten nochmal. In Kapitel 2, Vers 15 von Maleachi heißt es, er suchte einen Samen Gottes, Nachkommen, weiter. Es sollte weitergehen mit der königlichen Linie. Es ging doch um den Herrn Jesus. Es ging um die Verheißung. Sie haben gelebt. Sie haben geheiratet. Sie haben Kinder gehabt. Sie haben sie erzogen. Sie sind geblieben. Wie soll man sagen? Treu. Sie waren treu. Sie haben diese Linie fortgeführt. Dafür gesorgt, dass in der Fülle der Zeit der Herr Jesus geboren wurde. Das ist doch bewegend. Ein Überrest wohlgemerkt. Nichts Großes, nichts Bedeutsames, nichts, was hier in Matthäus 1, Vers 13 folgende des Erwähnens wäre. Dieser Abihud taucht nur hier auf und die anderen auch. Wir lesen nur an dieser Stelle und wissen nichts von ihnen, außer dass sie jeweils einen Sohn hatten, eventuell auch mehr, der die Linie fortführte. Ja, ist das nicht etwas Großes? Mal ehrlich gefragt. Ist das nicht enorm und bedeutsam, dass Menschen da waren in dieser schwierigen Zeit, trotz der wahnsinnigen Probleme, wir haben das ja eben aus Daniel 11 gelesen, kriegerische Auseinandersetzungen, Turbulenzen, Gefahren, Not, Schwierigkeiten, die sind standhaft geblieben. Die haben ihr Leben geführt in der Erwartung, was da kommt. Der Herr wurde angekündigt, sein Kommen in Maleachi 3 und es dauerte noch über 400 Jahre. Wisst ihr, ist das nicht auch unsere Perspektive? Ja? Ist uns das zu wenig, schwach und treu zu sein und für den Herrn zu leben, vielleicht eine Familie zu haben, Kinder, die wir für den Herrn erziehen, um die wir uns bemühen, auch mit dem Wunsch, dass es weitergeht, dass sie auch ihren Platz in der Versammlung Gottes einnehmen, dass sie sich einbringen, ihren Zehnten auch in das Haus Gottes bringen, damit Speise da sei. Ist das zu wenig? Dem Baruch wird einmal gesagt, diesem treuen Freund und Helfer Jeremias in Jeremia 45, du trachtest nach großen Dingen. Ja, trachte nicht danach. Ihm werden die wahren Dinge vor Augen gestellt, der wahre Maßstab Gottes. Und ja, und du trachtest nach großen Dingen für dich, trachte nicht danach. Das ist eine Botschaft an uns. Und wenn das mein und dein Auftrag ist, dein und mein, treu zu sein, dem Herrn zu leben, ohne Spektakuläres, ohne Großartiges, lass uns das doch tun, mit Freude tun. Schwach, aber treu. Und das ist das Merkmal des Überrestes, auch in Philadelphia. Interessanterweise ist noch Folgendes, dass in diesen Jahren, schon durch Alexander den Großen, aber auch durch die folgenden Herrscher, noch etwas Großes geschah, was wir natürlich heute wissen. Der Herr wirkt ja. Ich sagte eben schon, Alexander hat in einer genialen Art und Weise die gesamte damalige zivilisierte Welt beherrscht und dominiert, dafür gesorgt, dass überall Griechisch als Sprache etabliert wurde. Als der Jesus auf die Erde kam, konnte man in der gesamten Mittelmeerregion, im gesamten zivilisierten Teil der Welt, und es waren ja drei Kontinente, auf denen er wirkte, das war Europa, das war Asien und Afrika, in diesen drei Kontinenten konnte man Griechisch verstehen und lesen. Bedeutsam, nicht wahr? Das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben. Jeder halbwegs Gebildete konnte das. Da sehen wir doch das Wirken Gottes. Es wurden die Dinge vorbereitet, damit wahr wurde, was im Galaterbrief steht, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. In diesen 400 Jahren hat Gott Dinge vorbereitet. Ist unglaublich bewegend, wie das geschah. Wir wissen, dass 280 vor Christus wurde in Alexandria in Ägypten, die Stadt heißt übrigens nach Alexander, und dieser Name Alexander ist ja durch ihn berühmt geworden, es gibt überall Alexanderplätze und Straßen und so weiter. Ja. In Alexandria wurde die Septuaginta geschaffen, eine Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische, weil viele Juden im Mittelmeerraum und in der Zerstreuung, in der Diaspora, kein Hebräisch mehr konnten. Und diese Septuaginta, diese griechische Ausgabe des Alten Testamentes, aus der auch zum Teil die Apostel zitieren, die hat eine unglaubliche Verbreitung gefunden. Plötzlich konnte das Wort Gottes nicht nur vom Volk Gottes gelesen werden, von den Israeliten oder den Juden, sondern auch von anderen. Und es gab eine Wirkung nach außen. Es gab bemerkenswerte Entwicklungen. Wir finden das im Neuen Testament auch, dass auch die Synagogen, die jetzt in der ganzen damaligen zivilisierten Welt entstanden waren, Außenwirkung hatten. Es gab Proselyten, es gab Menschen, die angesprochen wurden. Denken wir an Cornelius, den Hauptmann, Apostelgeschichte 10. Oder in Kapitel 19 zum Beispiel der Apostelgeschichte, ich lese mal nur mal was vor. Kapitel 18 in Korinth. Da heißt es, er ging von dort weg, Paulus, und kam in das Haus eines gewissen Mannes mit Namen Justus, das ist der Vers 7, der Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Interessant, ein Justus, der wusste, ach, neben mir ist eine Synagoge, die lesen dort das Wort Gottes, und der hat Griechisch gekannt und gekonnt, der Kämmerer konnte das lesen. Ja, also da ging ein Einfluss aus, das war, man könnte sagen, eine zivilisatorische Revolution, die ausgelöst wurde durch diese Dinge, durch diese politischen Geschichten und Entscheidungen, dass die Inhalte des Alten Testamentes, der Zugang zum Handeln Gottes, die Kenntnis dieser Dinge, die damit verbunden waren, die haben die Menschen sehr stark geprägt. Und in diesem Umfeld konnte das Evangelium ganz schnell Fuß fassen. Es ist ein Unterschied, ob man Menschen mit dem Evangelium vertraut macht, die gebildet sind, die lesen können, die Teile kennen, die von dem, ja, wie soll ich sagen, Lebensstil auch dieses Buches schon etwas mitbekommen haben, oder ob man das tut in einem Land wie Papua-Neuguinea, wo die Menschen Analphabeten sind und im finstersten Unglauben und Aberglauben stecken. Wir wundern uns, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie sehr schnell doch stabile Versammlungen entstanden. Ja, mit Reife, mit Verständnis. Da war Vorarbeit von Gott geleistet worden. Durch diese ganzen Dinge, die wir eben gelesen haben in Daniel 11 und durch Wirken von politischen Kräften. Das ist bemerkenswert. Es kamen noch andere Dinge hinzu. Sowohl Alexander der Große, auch später die Griechen und die Römer haben ungefähr 80.000 Kilometer Straßen gebaut. Alle Teile der damaligen drei Welt- oder drei Kontinente konnten sehr gut erreicht werden. Viele, nicht alle. Afrika im Süden natürlich nicht. Aber es gab schnelle Verbindungen. Es gab Schiffsverbindungen. Das Evangelium konnte laufen. Es konnte verbreitet werden. Wir sehen hier, Gott wirkte. In diesen offenbar 400 stummen Jahren, wie wir das so leicht sagen, geschah etwas, eine enorme Vorbereitung durch diesen großen Gott, die dazu führte, dass als die Fülle der Zeit gekommen war und der Jesus auf die Erde kam, alles vorbereitet war, alles, damit die Versammlung Gottes gegründet werden konnte und dass eine unfassbar dynamische Entwicklung einsetzen konnte, über die wir es heute noch wundern. Das war wirklich in dieser Zeit. Und wir sehen in all dem, und das ist sehr bedeutsam, der Herr wirkt immer um seines Volkes willen, um den Herrn zu verherrlichen, so wirkt Gott. Und alle Geschehnisse, die stehen damit in Verbindung. In Maleachi 3 haben wir ja auch gesehen, dass die Gerichtsgeschehnisse, die kommen, dass der Herr sie wegen seines Volkes einsetzt. Und wir werden erinnert an einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, alles ist um euretwillen. Es geht immer um das Volk Gottes. Es geht um den Ratschluss Gottes. Er bewegt Weltmächte. Er setzt Dinge in Gang, um sein Volk zu erziehen, um ans Ziel zu kommen. An vielen Stellen lesen wir das so, wenn man daran denkt, auch in der Endgeschichte des Volkes Israel, wie wir das im 2. Buch der Chroniker finden, da gibt es dramatische Ereignisse. Da werden Mächte bewegt, die die Juden aus dem Südreich wegführen, in mehreren Wellen. Dort wird Gericht geübt an Zedekia. Und man denkt, was war das für eine turbulente Zeit? Was haben die gelitten? Was haben die erlebt bis zur Zerstörung Jerusalems? Warum ist das? Und die Antwort, ich lese das vor aus 2. Chroniker 36, da heißt es, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt wurde, würde, Vers 21, das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate nachgeholt hätte. Interessant, nicht wahr? Worum ging's Gott? Das Land hatte die Sabbate nicht beachtet. Sie sollten alle 7 Jahre ein Ruhejahr für das Land haben. Und das hatten sie nicht getan. Jetzt war das 70 Mal nicht geschehen. Ja? Und jetzt sagt Gott, ich sorge dafür. Jetzt hat das Land 70 Jahre Ruhe. Und deshalb bewege ich die ganze Welt. Jetzt werden Weltmächte in Bewegung gesetzt. Jetzt passieren Dinge, die sind unfassbar von ihrer Ausdehnung und Dimension, weil das mein Ziel ist. Mir geht es darum. Und wisst ihr, das ist hier genauso. Es werden Mächte in Bewegung gesetzt. Es werden Figuren auf die Weltbühne geschoben wie Alexander. Die werden mit allem ausgestattet, was sie brauchen, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Er will seinen Sohn senden. Der Jesus würde auf die Erde kommen. Und es geht immer um sein Volk. Es geht immer um die Erziehung seines Volkes, um die Läuterung. Wir hatten gestern Abend darüber nachgedacht, über den Schmelzer. Ja, das macht uns klein und demütig. Und wir dürfen wissen, auch um unsertwillen geschehen Dinge. Ich sage das mal so einfach. Die furchtbaren Entwicklungen dieser Zeit, Kriege, Turbulenzen, es geht um das Volk Gottes. Es geht um uns. Es geht darum, dass der Herr seine Ziele erreicht. Die wird er erreichen. Und er bewegt Großes. Alles ist um euretwillen, schreibt Paulus an die Korinther. Das wollen wir im Auge behalten. Und bei all dem handelt er unglaublich faszinierend weise, dass diese ganzen Dinge damals so vorbereitet wurden durch den Wegebau, durch die Infrastruktur, durch die Bildung, durch die Sprache, dass der Jesus dann auf die Erde kommen konnte. Und dass dieses große Werk geschehen konnte und dass nach der Kreuzigung und der Auferstehung und der Himmelfahrt Pfingsten der Heilige Geist auf die Erde kam und die Versammlung gegründet wurde. Wenn wir das so vor Augen haben, fragen wir uns, ist es nicht alle Mühe und alle Energie wert, dem Herrn zu dienen und da mitzuwirken mit den schwachen Kräften, die wir haben. Schwach, aber treu. Das wollen wir doch verwirklichen. Es lohnt sich doch. Und wenn das auch nicht Spektakuläres ist in den Augen der Welt, ist es doch ein großartiges Werk, an dem wir mitwirken dürfen. Und es müssen unsere Herzen schlagen, dass wir auch dementsprechend, was Maleachi von diesem Überrest sagt und schildert. Noch eine sehr bewegende Sache. In diesen 400 Jahren, das wissen wir auch aus der Geschichte, geschah noch etwas, was uns sehr tief bewegt. Die Römer lernten die Kreuzigung kennen und führten sie ein. Das gab es vorher auch nicht. Bei einem Sklavenaufstand unter Spartakus wurden Hunderte, vielleicht waren es auch Tausende, ich müsste das nochmal nachlesen, von aufständischen Sklaven gekreuzigt an der Via Appia. Kilometerlange Kreuze mit gekreuzigten Aufständischen, die da Wochen und Monate hingen als Abschreckung. Die Römer lernten die Kreuzigung kennen. Ja, die Fülle der Zeit. Sie waren in der Lage, als der Jesus dann auf der Erde war und als er angeklagt wurde, abgelehnt wurde, ja, er ging ans Kreuz. Vorher war das nicht. Also wir staunen, wie diese Dinge geschehen, wie sie zusammenpassen, was alles geschah in dieser Zeit. Wir staunen, dass die Dinge auch schon vorher beschrieben werden bei Daniel, dass in allem eine Absicht liegt, dass hier ein großartiges Handeln Gottes vorliegt. Und wir sind doch innerlich bewegt, dass der Herr mit uns sein Werk weiterführen will, bis er kommt, dass er dich und mich benutzen will, so wie wir das können und vermögen, von der Welt unbeachtet, vielleicht auch sonst unspektakulär, nicht irgendwie großartig, keine große Sache. Wir wollen auch nicht nach großen Dingen trachten, aber treu sein. Und denken wir nochmal an diese 9 Männer aus Matthäus 1, Vers 13 folgende, wo nur die Namen berichtet werden. Wo nur gesagt wird, sie hatten jeweils einen Sohn und das Ganze wurde weitergeführt, diese königliche Linie, bis dann Josef in Erscheinung tritt. Ist das nichts? Ist das zu wenig? Ist das unbedeutend, so zu leben? Kann es deine und meine Aufgabe sein, in dieser Zeit treu zu sein, konsequent, auch beständig zu sein, dem Herrn zu folgen, zu warten? Immerhin, es hat über 400 Jahre gedauert, bis der Herr kam. Aber es gab Treue, es gab einen Überrest. Es gab Menschen, die das wertschätzten, die das kannten. Und als der Jesus geboren wurde, finden wir diese Menschen auch. Die waren auch treu. Denen hat das was bedeutet. Und wenn wir lesen diese bewegende Geschichte von Simeon in Lukas 1, dann sehen wir bei Simeon, dass es gewissermaßen die Krönung seines Lebens war, als der Jesus dann geboren wurde und als er das noch miterleben durfte. Lukas 2, Vers 25, und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete und der Heilige Geist war auf ihm. Von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast, vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Ja, was oder welch ein erfülltes Leben dieser Simeon. Wie viele Jahre wird er gewartet haben? Wie viele Jahre passiert nichts? Wie viele Jahre ist er festgeblieben, treu, ein schwacher Mann? Und dann ist der Moment gekommen, und er hat den Herrn in seinen Händen gehalten. Und er wusste, das ist es jetzt. Warten ist ein Kennzeichen auch der Christen. Geduld. Wir haben Perspektive. Wir haben eine Perspektive. Es ist nicht so, dass wir perspektivlos sind, dass wir irgendwie hoffnungslos sein müssen. Nein, aber es erfordert von uns auch Energie. Das müssen wir wollen. Und was ganz wichtig ist, wir müssen das lieben und schätzen, wertschätzen, müssen die Augen dafür öffnen, was das wirklich bedeutet, schwach, aber treu zu sein und auf ihn zu warten. Möge der Herr uns das schenken.